Ö1 Abendjournal.
Mit Helene Seelmann im Studio, guten Abend. Der NATO-Gipfel in Ankara bringt Milliardenhilfe für die Ukraine. Der Krieg zwischen den USA und dem Iran droht neuerlich zu eskalieren. Die ÖVP präsentiert Markus Gstöttner als neuen Generalsekretär. Im Nationalrat liefern sich Regierung und Opposition einen Schlagabtausch zum Budget. Gleich im Anschluss an das Abendjournal zieht eine Journal-Panorama-Klartext-Diskussion eine innenpolitische Bilanz vor der parlamentarischen Sommerpause. Darüber hinaus in dieser Sendung, der Rechnungshofbericht zur Wirtschaftskammer schlägt hohe Wellen, WKO-Generalsekretär Danninger ist im Rechtfertigungsmodus. In Bayern verletzt ein 16-Jähriger in einem Gymnasium mehrere Menschen, zwei davon schwer, und das Bildungsministerium hat Hitzeschutzmaßnahmen für die Schulen beschlossen. Das Wetter morgen wird überwiegend sonnig und windig. Die Staats- und Regierungschefs der NATO haben heute ihr zweitägiges Gipfeltreffen in Ankara beendet. Begonnen hatte es mit Zwist rund um den Hauptgast, US-Präsident Donald Trump, der die europäischen Verbündeten wegen ihrer mangelnden Unterstützung im Iran kritisiert hatte. Geendet hat das Treffen doch noch im Einklang. Vor allem die Ukraine hat bedeutende Zusagen für den Krieg gegen Russland bekommen. Ernst Kernmeier berichtet.
Dass NATO-Generalsekretär Mark Rutte zum Gipfelende in Ankara die Einheit des Verteidigungsbündnisses lobt, mag noch nichts heißen. Sein Hauptanliegen ist stets, US-Präsident Donald Trump nicht zu vergrämen, so auch heute. Die Verbündeten hätten Trumps Führung begrüßt, sagt Rutte. Trump mache die NATO stärker. Tatsächlich gab sich auch der US-Präsident am Ende versöhnlich. Bei einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky vor Kameras lobt Trump Zelenskys Kampfesmut. Und er sagt Zelensky die Lizenz für die Produktion von Patriot-Flugabwehrsystemen in der Ukraine zu. Dass Russlands Präsident Wladimir Putin Frieden wolle, davon ist Trump weiterhin überzeugt. Und er fragt Zelensky, ob der nicht nach Moskau fahren würde. Zelensky hat Bedenken wegen der vielen ukrainischen Drohnen dort. Die NATO verspricht der Ukraine für heuer und für nächstes Jahr jeweils 70 Milliarden Euro zur Unterstützung im Krieg. Der Gipfel in Ankara hatte mit Unstimmigkeiten begonnen. Trump hatte den Anspruch auf Grönland erneuert und die großen europäischen Länder als Trittbrettfahrer im Verteidigungsbündnis dargestellt. Sie wollen künftig mehr Lasten übernehmen und ihre Armeen deutlich aufrüsten.
Der Krieg in der Golfregion flammt wieder auf. Die USA haben den Iran in der Nacht wieder angegriffen, als Vergeltung für feindselige Handlungen des Iran gegen Frachtschiffe in der Straße von Hormus. Der Iran beansprucht die Kontrolle über den Wasserweg und die Schifffahrt. Hartmut Fiedler berichtet.
US-Präsident Donald Trump hat die jüngste Vereinbarung mit dem Iran und damit die Waffenruhe am Persischen Golf für beendet erklärt und für die kommende Nacht weitere Angriffe gegen den Iran angekündigt. Der Iran hat für diesen Fall über das staatliche Fernsehen Gegenschläge und eine erneute Blockade der Straße von Hormuz angekündigt. Schon nach den Angriffen in der vergangenen Nacht beschoss der Iran amerikanische Ziele in den Golfstaaten Bahrain und Kuwait. Abzuwarten bleibt, ob der Krieg wieder in vollem Umfang losgeht. Trump hat die Fortsetzung der Verhandlungen nicht ausgeschlossen. Wir wollen nicht, dass der Iran Atomwaffen besitzt, wiederholte Trump beim NATO-Gipfel in der Türkei.
We don't want them to have nuclear weapons.
Bei diesen Gesprächen habe es Fortschritte gegeben, fuhr Trump fort, um dann seine Frustration über die iranische Verhandlungsführung zu äußern. Die Verhandler stimmten allem zu, meinte er, um bei der Pressekonferenz danach zu sagen, dass sie darüber gar nicht gesprochen hätten. Der Schiffsverkehr an der Straße von Hormuz bleibt in jedem Fall massiv beeinträchtigt. Der Ölpreis steigt erneut.
Gleich 18:05 zur Politik in Österreich und einer ÖVP-Personalie. Gestern Abend wurde bekannt, dass Nico Marchetti als ÖVP-Generalsekretär mit Ende Juli zurücktritt, nach knapp 1,5 Jahren in dieser Funktion. Er bleibt aber Abgeordneter und Bildungssprecher seiner Partei. Am frühen Nachmittag hat ÖVP-Chef Stocker dessen designierten Nachfolger vorgestellt. Es ist Markus Gstöttner, der schon bei Stockers Vorgängern Nehammer und Kurz einflussreiche Funktionen innehatte. Tanja Malle berichtet.
Ein Generalsekretär hat viele Aufgaben. Er ist der Kitt einer Partei, kümmert sich um Kommunikation, um die interne wie die externe, um Finanzen und auch um Listenplätze. Bei der ÖVP übernimmt das demnächst Markus Gstöttner. Genau der Richtige findet Parteichef Christian Stocker heute.
Er hat als Leiter der Stabsstelle der Reformpartnerschaft im Bundeskanzleramt bewiesen, dass er große Projekte strukturiert umsetzen kann, Verhandlungen erfolgreich führen kann und auch Ergebnisse bringen kann. Diese Fähigkeiten wird Markus Gstöttner mit voller Kraft für die Volkspartei jetzt einsetzen.
Zuvor war Gstöttner, er ist Jahrgang 1986, in den Kabinetten von Sebastian Kurz und Karl Nehammer tätig, wo er sich in diesen Krisenzeiten zugehörig fühlt.
Ich bin der tiefen Überzeugung, dass eine christlich-soziale Politik hier Antworten geben kann und Antworten geben muss. Eine Politik, in der die Würde des einzelnen Menschen immer im Zentrum steht.
In seiner neuen Rolle werde er auf die Kampagnenfähigkeit der Partei, ihre Kommunikation und ihre Finanzen fokussieren, so Gstöttner, wie er die Rolle sonst anlegen will. Sein Vorgänger Nico Marchetti meinte ja gestern Abend in seinem Rückzug-Posting, ihm selbst liege die feine Klinge mehr als der Bihänder. Und wie sieht das Gstöttner?
Im Inhalt durchaus gern den Bihänder, aber im Ton sicher die feinere Klinge. Das wäre mein Ziel zumindest.
So Markus Gstöttner, der ab August die Funktion des ÖVP-Generalsekretärs übernehmen soll.
Tag 3 von 5 beim Sitzungsmarathon im Nationalrat vor der Sommerpause. Ab heute geht es ans Eingemachte, das kommende Doppelbudget. Und da sind in der Generaldebatte die Wahrnehmungen von Opposition und Regierungsparteien weit auseinandergegangen. Von einem großen Wurf war ebenso die Rede wie von einem Scherbenhaufen. Aus dem Parlament Niklas Lercher.
Die Regierung verteidigt ihre Budgetpläne. Kanzler Christian Stocker von der ÖVP ist überzeugt,
dass uns mit diesem Doppelbudget für die Jahre 27 und 28 tatsächlich ein großer Wurf gelungen ist. Es ist kein Krisenbudget, aber es ist natürlich ein Budget in Zeiten einer Krise.
Vizekanzler Andreas Babler von der SPÖ ergänzt:
Wir kürzen nicht mit dem Rasenmäher in den sensibelsten Bereichen. Im Gegenteil, wir investieren dort, wo es jetzt fortschrittliche Politik braucht. Wir setzen Prioritäten.
5 Milliarden Euro sind an Einsparungen budgetiert, rund die Hälfte davon, um eigene Maßnahmen zu finanzieren. Größter Brocken hier ist die Senkung der Lohnnebenkosten. Darauf verweist NEO-Chefin und Außenministerin Beate Meindl-Reisinger.
Es gibt ein paar Dinge, die erstmalig und einzigartig in diesem Budget sind. Und darunter zählt dieses Volumen der Lohnnebenkostensenkungen.
Die Opposition bewertet die Pläne gänzlich anders. FPÖ-Chef Herbert Kickl spricht von einem Harakiri-Budget.
Weil sie nämlich die Österreicher hemmungslos aussackeln. Sie allesamt degradieren sie zu Bankomaten dieser Bundesregierung.
Grünen-Chefin Leonore Gewessler fehlen wiederum Vermögensteuern.
Ich muss es beim Namen nennen, das ist in Zahlen gegossene Ungerechtigkeit. Das ist Schutz von wenigen Superreichen auf Kosten der Mittelschicht.
Nach der Debatte der einzelnen Kapitel will die Dreierkoalition das Doppelbudget am Freitag hier im Nationalrat beschließen.
Die Diskussion um eine Abwahlmöglichkeit des Nationalratspräsidenten geht weiter. Grünen-Chefin Leonore Gewessler fordert heute eine Gesetzesänderung in diese Richtung. Bundeskanzler Christian Stocker stellt sich dagegen, berichtet Peter Stacher.
Die Grünen wollen sich nun aktiv um die Möglichkeit bemühen, den Nationalratspräsidenten absetzen zu können. Der Großteil der Abgeordneten hätte kein Vertrauen mehr in den amtierenden Präsidenten aus den Reihen der FPÖ, meint Grünen-Chefin Leonore Gewessler.
Deswegen werden die Grünen auch in den kommenden Wochen auf die anderen Nationalratsclubs zugehen, insbesondere auf jene, die mit der Amtsführung von Walter Rosenkranz auch unzufrieden sind. Wir werden Vorschläge unterbreiten.
Das sei Sache des Parlaments, sagt Bundeskanzler Christian Stocker von der ÖVP. Er hätte aber eine klare Meinung dazu.
Ich glaube nicht, dass die Abwahl des Präsidenten das Mittel der Wahl sein sollte, weil am Einzelfall Entscheidungen immer schlecht ausgerichtet sind.
Die FPÖ selbst stellte vor 4 Jahren bereits einen Antrag auf Abwahl des Nationalratspräsidenten. Die Grünen waren damals dagegen.
Den gelben Mutter-Kind-Pass aus Papier oder wie er inzwischen heißt Eltern-Kind-Pass wird es wohl noch eine Weile länger geben. Eigentlich sollte heuer die elektronische Variante eingeführt werden, doch die meisten Bundesländer sind noch nicht bereit für die Umstellung. Nun wird die Einführung der elektronischen Variante auf den Herbst kommenden Jahres verschoben. Peter Daser informiert.
Eigentlich sollte der seit Jahren geplante elektronische Eltern-Kind-Pass schon zu Jahresbeginn eingeführt werden. Das wurde dann auf Oktober verschoben und nun ein weiteres Mal bis ins kommende Jahr. Der Grund? Technische Probleme. Die im Gesundheitsministerium zuständige Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig sagt:
Eigentlich haben wir auch keine Zeit mehr, Verzögerungen uns leisten zu können. Wir können es uns aber auch nicht leisten, dass so wichtige Projekte wie zum Beispiel eben der Eltern-Kind-Pass eines ist, aufgrund von einer nicht ganz verlässlichen Umsetzung vielleicht scheitert. Und deswegen haben wir uns jetzt dazu entschlossen, dass wir den Start des Eheltern-Kind-Passes auf Oktober 2027 verschieben werden.
Allerdings kann in Bundesländern, die die technische Umstellung schon früher schaffen, der elektronische Eltern-Kind-Pass auch schon früher als Pilotregion eingeführt werden.
Die Rechnungshofberichte zur Wirtschaftskammer haben eine Welle der Kritik ausgelöst. Mit Ausnahme des dominierenden ÖVP-Wirtschaftsbundes haben alle Fraktionen einmal mehr umfassende und grundlegende Änderungen der Unternehmerorganisation mit Pflichtmitgliedschaft gefordert. Die Kammerführung selbst sieht die Ergebnisse der Prüfung als Auftrag, den eingeschlagenen Reformprozess weiterzuführen. Volker Obermeier berichtet.
Aufgeblähte Strukturen, Doppelgleisigkeiten, zu hohe Personalkosten, nicht nachvollziehbare Beförderungen, Intransparenz, Controlling-Schwächen. Die Mängelliste der Rechnungshofprüfer zur Bundeskammer und zu vier Länderorganisationen ist lang sowie detailreich. Sabine Jungwirth etwa von der Grünen Wirtschaft hat im Mittagsjournal den Bericht als verheerendes Zeugnis bezeichnet. Das Bezüge- und Vergütungssystem für Beschäftigte sowie Funktionäre sei noch kein Thema der Reformgespräche gewesen. Wichtig sei jetzt aber einmal die Neuaufstellung der Kammer.
Der Struktur folgen natürlich auch die Kosten und damit die notwendigen Einnahmen, die die Kammer generieren muss. Und wenn man an der Struktur nichts ändert, dann wird die Kammer für die Unternehmerinnen nicht leistbarer werden.
UNOs Bundessprecher Wolfgang Bernhard sieht im Rechnungshofbericht strukturelle Verstöße dokumentiert. Millionen an Euro seien ungerechtfertigt an Funktionäre geflossen.
Modernes Raubrittertum auf dem Rücken der Unternehmer und Unternehmerinnen.
Eine klare Reduktion auf die Kernaufgaben verlangen die Wirtschaftsverbände von SPÖ und Freiheitlichen. Die Wirtschaftskammer will spätestens Ende des kommenden Jahres ihr Spar- und Transformationsprogramm umsetzen.
In dem Bericht werden auch die Gehälter der WKU-Spitzen kritisiert. Generalsekretär Jochen Danninger ist dann namentlich genannt. Mit 21.000 Euro brutto pro Monat verdiene er mehr als der Wirtschaftsminister. Auf die Frage, wie er das rechtfertigt, sagt er im Gespräch mit Julian Kern:
Ich bin hier hauptamtlich angestellt und ich verantworte oder habe die Letztverantwortung für 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Hauses. Und daher muss man sich schon die Frage stellen, ob hier der Vergleich mit einem politischen Amt wirklich zielführend ist. Es ist eine Managementfunktion und man muss es, glaube ich, eher mit anderen staatsnahen Betrieben vergleichen. Und da befindet sich dieses Gehalt in einem üblichen Maß. Und auch wäre ein Vergleich mit den anderen Spitzenrepräsentanten, anderer Interessensvertretungen wahrscheinlich angebrachter als eben ein Vergleich mit einem politischen Amt. Meine Funktion ist keine politische.
Bleiben wir noch bei den Personalkosten. Die sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Ein standardisiertes Personalcontrolling gab es laut Rechnungshof nicht. Die Kammer predigt bei jeder Gelegenheit schlanke Strukturen. Warum gilt das nicht im eigenen Haus?
Wir haben vor wenigen Wochen bekannt gegeben, dass wir ein Viertel aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der WKÖ abbauen werden. Das sind 200 Personen. Also das ist schon eine erhebliche Strukturanpassung und fordert uns gerade sehr. Das ist wirklich ein großer Systembruch und darum ist, glaube ich, auch in diesem Aspekt, den der Rechnungshof hier anspricht, die Wirtschaftskammer wirklich eine Organisation, die mit gutem Beispiel vorangeht.
Hat WKO-Generalsekretär Jochen Danninger heute im Ö1 Mittagsjournal gesagt. Das ganze Interview können Sie auf ORF Sound nachhören. Die EU-Kommission klagt Ungarn erneut vor dem Europäischen Gerichtshof. Hintergrund ist eine EU-rechtswidrige Preisbegrenzung im Handel, durch die der österreichische Lebensmittelkonzern Spar laut eigenen Angaben bereits einen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag verloren hat. Aus Brüssel, Tim Kupal.
Noch unter Viktor Orban hat Ungarn die Regelung im März 2025 eingeführt, um die galoppierende Inflation in den Griff zu bekommen. Zunächst nur für Grundlebensmittel wie Fleisch, Milch und Eier, später auch für Haushaltsprodukte wie Toilettenpapier. Peter Mannertsberger von Spar.
Diese ungarische Regel bedeutet, dass bestimmte Artikel des täglichen Bedarfs nur mit einem Aufschlag von 10% auf den Einkaufspreis verkauft werden dürfen.
Spar beziffert den Schaden durch die Regelung bisher mit 30 Millionen Euro. Die EU-Kommission ruft jetzt den EuGH an, weil nur ausländische Unternehmen von der Regelung betroffen sind. EU-Kommissionssprecherin Siobhan McGarry.
We have decided to refer Hungary to the Court of Justice.
Und auch weil Ungarns neue Regierung unter Peter Madja bisher keine Anzeichen gezeigt habe, die Regelung abschaffen oder ändern zu wollen. Wir hoffen immer, dass die Mitgliedstaaten die Verstöße gegen EU-Recht aufheben. Da wir keine Anzeichen dafür auf Seiten Ungarns gesehen haben, weder von der alten noch von der neuen Regierung, haben wir beschlossen, einen Schritt weiter zu gehen. Der österreichische Lebensmittelkonzern Spar begrüßt die EuGH-Klage der EU-Kommission. Peter Mannertsberger.
Wir erwarten uns, dass Ungarn diese Beschränkung prompt aufhebt, abschafft und durch ein EuGH-Urteil in weiterer Folge Rechtssicherheit geschaffen wird.
Erst im April hat die neue Regierung Ungarns unter Premier Peter Madja den Preisspannendeckel für ausländische Supermärkte auf unbestimmte Zeit verlängert.
Bei einem mutmaßlichen Amoklauf an einem Gymnasium in Oberbayern sind mehrere Menschen verletzt worden. Zwei Mädchen haben schwere Verletzungen erlitten. Details und Hintergründe der Tat sind noch unklar. Der mutmaßliche Täter, ein 16-jähriger Bursche, wurde festgenommen. Aus Deutschland Andreas Jölli.
Zur Mittagszeit geht bei der Polizei der Alarm los. An einem Gymnasium in Schongau, 60 Kilometer südwestlich von München, sollen mehrere Menschen verletzt worden sein. Die Polizei spricht wenig später von einer Amoktat, mittlerweile auch von einer möglichen Beziehungstat. Der mutmaßliche Täter, ein 16-jähriger mit kroatischer Staatsbürgerschaft, wird festgenommen. Ob der jugendliche Schüler an dem Gymnasium ist, ist nicht bekannt. Zur möglichen Tatwaffe sagt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, der mutmaßliche Täter sei mit einem Messer und auch einer Schusswaffe unterwegs gewesen. Zudem war er früher in psychiatrischer Behandlung, sagt der bayerische Innenminister. Weitere Details und Hintergründe würden nun sorgfältig recherchiert. Die Polizei sagt, viele Schülerinnen und Schüler haben die Tat hautnah miterlebt. Sie werden nun, wie auch die Lehrer, psychologisch betreut. Zur Identität der Verletzten gibt es noch keine näheren Angaben. Die beiden Schwerverletzten sind 13 Jahre alt und Schülerinnen des Gymnasiums, sagt ein Polizeisprecher. Es bestehe aber keine Lebensgefahr. Für Angehörige und Eltern der Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums wurde eine Anlaufstelle eingerichtet. Schongau ist eine Kleinstadt am Ufer des Lech in Oberbayern. Das Gymnasium wird von etwa 800 Schülerinnen und Schülern besucht.
Für Apple gelten in der EU künftig strengere Regeln. Das EU-Gericht in Luxemburg hat eine Klage des US-Konzerns gegen die Einstufung als digitaler Konzern mit besonderer Marktmacht zurückgewiesen. Aus Brüssel, Tim Kupal.
Apple gegen die EU-Kommission.
Apple Inc. versus European Commission.
Das EU-Gericht weist die Klagen ab.
The General Court hereby dismisses the actions.
Damit ist die Einstufung der EU-Kommission gerichtlich bestätigt. Apple ist ein Gatekeeper, ein Digitalunternehmen mit besonders großer Marktmacht. Und damit ist der Konzern verantwortlich für fairen Wettbewerb innerhalb der EU. Dabei geht es vor allem darum, auch Anwendungen der Konkurrenz zuzulassen. Konzerne, die Kunden durch vorinstallierte Apps an sich binden, können bestraft werden. Das Gesetz über digitale Märkte, kurz DMA, soll die Marktmacht einzelner Tech-Riesen begrenzen. Bei Verstößen drohen Strafen in Milliardenhöhe, im Wiederholungsfall bis zu 20% des weltweiten Jahresumsatzes. Apple kann gegen dieses Urteil des EU-Gerichts vor dem Europäischen Gerichtshof berufen.
Nach dem gewalttätigen Angriff auf einen Taxifahrer in Leoben vor 2 Wochen hat die Staatsanwaltschaft Leoben die Ermittlungen an die Staatsanwaltschaft Wien abgegeben. Der Grund ist, dass gegen einen der Beschuldigten bereits ein Verfahren wegen Verhetzung in Wien läuft. Er ist einer von insgesamt 5 Beschuldigten und war bis vor kurzem als parlamentarischer Mitarbeiter eines FPÖ-Abgeordneten tätig. Annabel Amini berichtet.
Seit Anfang Juni ermittelt die Staatsanwaltschaft Wien wegen des Verdachts der Verhetzung gegen den damaligen parlamentarischen Mitarbeiter eines FPÖ-Abgeordneten. Er soll ein ausländerfeindliches Posting auf Instagram verbreitet haben. Neben diesem laufenden Verfahren ermittelt nun die Staatsanwaltschaft Wien auch wegen des Verdachts der Wiederbetätigung nach dem Verbotsgesetz sowie versuchter schwerer Körperverletzung gegen ihn und 4 weitere Beschuldigte. Ende Juni hatte sich in Leoben ein Taxifahrer geweigert, 3 Fahrgäste mitzunehmen, nachdem dieser den Ermittlungen zufolge nationalsozialistische Parolen gerufen haben sollen. Als der Fahrer die Polizei verständigt hat und die Männer bis zu deren Eintreffen aufhalten wollte, soll er gewürgt, zu Boden gebracht und getreten worden sein. Bei zumindest 2 der 5 Tatverdächtigen handelt es sich um Mitglieder der identitären Bewegung. Der Verfassungsschutz stuft diese als rechtsextrem ein.
Die Grundrechtsorganisation Epicenter Works hat einen Teilerfolg beim Verfassungsgerichtshof erzielt. Das Höchstgericht hat entschieden, dass die Beschränkung des Zugangs für Zuhörer bei U-Ausschüssen auf Journalisten, die bei Medienunternehmen tätig sind, gegen den Gleichheitsgrundsatz verstößt. Die NGO wollte zuletzt beim Pilnercheck-Untersuchungsausschuss als Beobachter zuhören. Petra Bichler berichtet.
Die VfGH-Entscheidung ist ein Teilerfolg für die Informationsfreiheit, sagt Thomas Lohninger von Epicenter Works.
Künftig können auch Vertreterinnen der Zivilgesellschaft, wenn sie als Public Watchdog qualifizieren, teilnehmen an Anhörungen von Untersuchungsausschüssen.
Laut VfGH ist es nicht gerechtfertigt, Personen, die keine Medienvertreter sind, vom Zutritt bei Urschussbefragungen auszuschließen. Das verstoße gegen den Gleichheitsgrundsatz. Die Entscheidung tritt Anfang 2028 in Kraft. Abgewiesen hat das Höchstgericht hingegen den Antrag der NGO, das Verbot von Ton- und Bildaufnahmen aufzuheben und so Livestreams aus dem Parlament zu ermöglichen.
Wir würden uns zumindest sehr stark wünschen, dass man hier das Parlament ins 21. Jahrhundert holt.
Lohninger hofft hier auf ein Umdenken der Politik.
Bei einem sogenannten Hitzeschutzgipfel im Bildungsministerium sind heute Schutzmaßnahmen für Schulen erörtert worden. Ab 2027 sollen ab Hitzewarnstufe 3, mehr als 35 Grad, kürzere Unterrichtsstunden, längere Pausen und früherer Schluss möglich sein. Bauliche Maßnahmen werden forciert, mehr Budget gibt es dafür aber nicht. Und die Sommerferien bleiben erst einmal, wie sie sind. Mehr von Stefan Kappacher.
Was frühere Sommerferien betrifft, gibt es laut Bildungsminister Christoph Wiederkehr von den NEOS eine wissenschaftliche Evidenz.
Dass es hier etwas Entlastung bringen kann. Es war die gemeinsame Sichtweise, dass das nur im österreichischen Gleichklang sinnvoll ist.
Sprich, es müssten sich alle 9 Länder einmal darauf einigen. Bauliche Maßnahmen werden in 50 Bundesschulen jetzt forciert.
Da geht es zum Beispiel um den Einbau von Jalousien, es geht um einen Fenstertausch, es geht um Begrünungsmaßnahmen, beispielsweise auch auf Pausenhöfen. Es geht aber auch um Klimatisierung von besonders betroffenen Räumen.
Das sei ein langfristiges Projekt, alle Schulen klimafit zu machen, koste Milliarden. Und da müssten auch die Gemeinden mitziehen, fordert Lehrergewerkschafter Paul Kimberger.
Wir müssen weiter Druck machen, wir müssen alle Player sozusagen an den Tisch holen. Dazu gehören im Pflichtschulbereich vor allem auch die Städte und die Gemeinden.
Die Hitzeschutzmaßnahmen ab 30 Grad und heißer sollen schneller greifen. Minister Wiederkehr.
Das ist beispielsweise ab Hitzewarnstufe 2, dass es keine körperlich anstrengenden Tätigkeiten wie Sportunterricht gibt, aber auch die Möglichkeit, schriftliche Leistungsfeststellungen zu verschieben oder auch abzusagen.
Ab Stufe 3 dann kürzerer Unterricht, früher Schluss, Distance Learning in der Oberstufe. Kinder können entschuldigt zu Hause bleiben. Generell hitzefrei soll es mit Rücksicht auf die Eltern nicht geben.
Die Nachrichten, Eva Liebentritt.
Das Europäische Parlament stellt Serbien auf dem Weg in die EU ein schlechtes Zeugnis aus. In einem Fortschrittsbericht kritisieren die Abgeordneten unter anderem Defizite bei Rechtsstaatlichkeit, Medienfreiheit und im Verhältnis zum Kosovo. Der Ukraine und Moldau stellt das EU-Parlament ein besseres Zeugnis aus. Beide Länder hätten trotz des russischen Angriffskriegs bzw. anderer Herausforderungen Fortschritte erzielt. Dennoch müsse das Reformtempo beschleunigt werden. Angesichts der erneuten Eskalation zwischen den USA und dem Iran warnt die Weltschifffahrtsorganisation IMO vor einer Durchfahrt durch die Straße von Hormuz. Solange die Sicherheit der Besatzung nicht gewährleistet sei, sollten Schiffe die Meerenge möglichst meiden, teilt die Organisation mit. Als Reaktion auf iranische Attacken gegen Tanker in der Straße von Hormuz hatte das US-Militär seit gestern Nacht Dutzende Ziele im Iran angegriffen. Österreichs Flüsse gehen mit unterdurchschnittlich niedrigen Pegelständen in den Hochsommer. Laut Umweltschutzorganisation WWF lagen die Abflüsse im Juni an rund 85% der Messstellen unter dem langjährigen Durchschnitt. Besonders betroffen sind Niederösterreich, das Burgenland und Oberösterreich. Der WWF warnt, dass jeder weitere Hitzetag den Stress für Fische und andere Gewässerarten verschärft und fordert ein Schutzprogramm für besonders hitzegefährdete Flüsse. Der deutsche Schauspieler und Musiker Jimmy Blue Ochsenknecht muss in Innsbruck erneut vor Gericht. Hintergrund ist eine offene Hotelrechnung von rund 14.000 Euro. Das Oberlandesgericht hat eine Diversion aufgehoben. Der Prozess wegen schweren Betrugs wird damit fortgesetzt. Das Verfahren war zunächst gegen eine Zahlung einer Geldbuße von 18.000 Euro eingestellt worden.
Die Wetterprognose hören Sie jetzt von Gerald Holzinger.
An der Rückseite eines Tiefs über Osteuropa liegen wir derzeit noch in einer kräftigen, eher feuchten Nordwestströmung. In den nächsten Tagen rückt ein Hoch von Spanien her näher. Damit wird es allmählich wieder im ganzen Land sommerlich. Heute Nacht werden die Regenschauer immer weniger und es lockert vermehrt auf. Der Wind lässt nach und es kühlt ab auf erfrischende 18 bis 8 Grad. Der Donnerstag bringt Sonne, Wolken und nur in den Bergen noch einzelne Schauer. Dazu auflebenden Wind und am Nachmittag meist 22 bis 30 Grad.
Stefanie Neodolter, Bernhard Riegler, Helene Seelmann sagt Danke für Ihr Interesse. Hier geht es weiter mit Monika Feldner-Zimmermann und ihren Gästen.